Digital gesagt.
Der Podcast der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe.
Wir sprechen über Themen, die so vielseitig sind wie wir.
SAP-Produkte, Erfahrungen aus der Praxis und das mit Personen aus unserem Netzwerk.
Von Transformation bis Nachhaltigkeit, von Technologie bis Produktion.
Eben all das, was uns im SAP-Kosmos bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital gesagt. Mein Name ist Dana Walter und in dieser Episode geht es um die SAP S/4HANA Public Cloud. Genauer gesagt um die Implementierung der Public Cloud und das am Beispiel der Pillarplowers und Compressors GmbH. Dafür spreche ich mit Thomas Hensler, dem CIO des Familienunternehmens und zugleich DSAG-Fachvorstand Vertrieb, Produktion und Logistik. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Dana, vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir in unser heutiges Praxisbeispiel einsteigen, sei so gut und gib uns doch bitte ein, zwei Hintergrundinfos zu Pillar, damit die Hörerinnen und Hörer das Unternehmen und die SAP-Dimension so ein bisschen besser greifen können.
Ja, Pillar ist ein klassisches deutsches Familienunternehmen im Maschinenbau. Wir designen und produzieren kundenspezifische Industrieventilatoren für diverse Industrien, sind weltweit agierend in Ländern wie China, USA, Brasilien, Korea, Singapur, oder zuletzt auch Australien. Das Headquarter ist schon immer viele, viele Jahre in Deutschland, in Moringen. Das ist in der Nähe von Göttingen. Und ja, von dort aus, sage ich mal, operieren wir weltweit.
Wir sprechen heute über euren Gang in die Cloud, darüber, welchen Weg ihr beschritten habt und warum. Denn wie euer Beispiel beweist, muss die Lösung nicht immer ganz oder gar nicht heißen. Aber zunächst, was war denn eure Ausgangssituation und vor welchen Überlegungen standet ihr?
Ja, die Ausgangssituation ist sicherlich wie bei vielen anderen auch, wenn auch gleich bei uns sich nicht die Frage stellte, wie kommen wir von ECC zu S/4HANA, sondern wir sind direkt damals Greenfield auf S/4HANA gestartet in 2017. So, und unser Ansatzziel war die ganze Zeit eigentlich, wie man es so häufig auch in der Vergangenheit gemacht hat, möglichst viele Länder auf ein System zu bringen, um den Vorteil dieses integrierten Systems zu nutzen. Dann kam es dann aber doch alles ein bisschen anders, nämlich ich glaube es war 2021, als das Thema Cloud ERP viel mehr in den Fokus rückte, nämlich mit dem Announcement von RISE with SAP. Und das hat bei uns ganz groß die Frage aufgeschmissen, was machen wir denn jetzt? Im ersten Augenblick haben wir das jetzt gar nicht so signifikant für uns bewertet, dass ich jetzt sämtliche Strategien über den Haufen schmeißen müsste. Es hat sich dann aber doch gezeigt über die Monate und auch Jahre, dass gezielt Produkte nur noch für die Cloud entwickelt werden. Wir erinnern uns auch an die DSAG-Diskussion, Innovation nur noch in der Cloud und Co. Und so haben wir uns doch denn sehr wohl die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um mit unserem S/4HANA On-Premise-System und wie können wir das mit den Rollouts in die Auslandsniederlassungen verbinden. Und da es für uns keine Option war, hinzugehen und zu sagen, unser S/4HANA On-Premise-System komplett jetzt einfach irgendwie in eine Private Cloud zu schieben und weiter geht's und wir nehmen dann die Tochtergesellschaften drauf, haben wir uns eigentlich für den Mittelweg entschieden, nämlich dem ja, bekannten Two-Tier-Szenario mit einem S/4HANA On-Premise und S/4HANA Cloud Public Edition für die Niederlassungen. Mit dem Ziel, in den nächsten Jahren, wenn wir entsprechend gelernt haben und noch wissen, was geht nicht, und SAP wird sich auch noch viel entwickeln, das Headquarter irgendwann komplett in die Public Cloud umzuziehen.
Was waren für euch in dem Moment die konkreten Vorteile für ein solches Two-Tier-Szenario?
Naja, ein großer Punkt natürlich ganz oben auf der Liste war das Thema Investitionsschutz. Wenn du erst wenige Jahre im S/4 On-Premise unterwegs bist, du hast die Lizenzen, du bist eigentlich gerade, sage ich mal, in einer Phase angekommen, wo du sagst, das System läuft stabil, die User haben sich dran gewöhnt und auch die Nacharbeiten sind jetzt wirklich alle so weit durch, dass du nicht schon wieder sagen wolltest, und jetzt kommt die nächste Einführung und wir fangen nochmal von vorne an. Das war ein großes Argument zu sagen, wir teilen jetzt an dieser Stelle. Wir unterscheiden jetzt wirklich zwischen dem Headquarter-System und den Niederlassungen und bauen eigentlich in den Auslandsniederlassungen etwas Neues auf. eine Cloud-basierte ERP-Umgebung. Wir haben schon immer einzelne Cloud-Lösungen im Einsatz gehabt, auch mit dem S4 und Premise-System, ne, von C4C angefangen, Field Service Management, SuccessFactors. Alles, was es eigentlich so gibt, so drumherum. Aber wie gesagt, das ERP on-premise und für uns kommt es halt nicht in Frage, jetzt einfach das mal eben alles wieder neu zu machen. Von daher die Entscheidung für dieses To-Tier-Szenario. Zum anderen ist natürlich der ganz große Punkt für uns, wir sehen schon, dass der Trend klar in Richtung Public Cloud ERP geht. Wir sehen auch definitiv die Vorteile dort drin, können uns das auch definitiv vorstellen, unser Headquarter-System auch irgendwann in die Public Cloud umzuschieben. Sehen aber auch ganz klar noch, dass zum einen wir noch Hausaufgaben haben, was gewisse Standardisierung angeht, aber zum anderen natürlich auch die SAP, gerade im ganzen Bereich Produktion, Logistik, wo das System noch weiter ausgebaut wird, mit einer rasenden Geschwindigkeit, muss man auch ehrlicherweise sagen, was wir gesehen haben in den letzten Monaten, was dort so gekommen ist, aber auch Lösungen drumherum, besonders im Engineering, da wo wir sehr hohe Anforderungen haben, da sehen wir auch noch Aufholbedarf und von daher können wir jetzt erstmal gut beobachten und sehen, was dort passiert und lernen in den Auslandsniederlassungen. Zum anderen das Thema legale Anforderungen, gesetzliche Anforderungen. Wir sind in Ländern wie China beispielsweise aktiv und da können wir natürlich wunderbar auch die Vorteile des Cloud-ERPs ausspielen, indem wir sagen, wir haben in China ein zukünftig noch ein weiteres S4HANA Cloud Public System am Laufen. In dortigen Rechenzentren, was auch im To-Tier-Szenario angebunden wird und können so sehr gut auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, ohne dass wir uns jetzt große Gedanken machen müssen, wie gehen wir damit um, wenn wir alles auf einem System hätten etc. pp. Und vor allem, wir können die Komplexität ein bisschen entkoppeln vom Headquarter-System. Also an manchen Stellen haben wir schon gewisse Besonderheiten drin, auch wenn es nicht immer tiefe Modifikationen sind. Aber wenn man sich vorstellt, da kommt, ja, für unsere Verhältnisse mal ausgedrückt, so ein Tanker vom Headquarter um die Ecke, eine kleine Niederlassung, die vielleicht gerade aufgemacht hat. Wir wollen einen lokalen Markt erschließen, bauen eine kleine Produktion auf mit Endmontage und dann kommen wir einmal mit dem großen Prozesshammer und dann geht da erstmal nichts vorwärts und nichts rückwärts. Von daher ist das mit dem schlanken und leichten Public Cloud System dort erstmal zu starten wesentlich besser, auch für die User ehrlicherweise, die teilweise noch nie mit SAP gearbeitet haben, da erstmal mit einem schlankeren System in den Start zu gehen.
Wann ging es denn los mit dem Cloud-Vorhaben und mit welcher Tochtergesellschaft habt ihr gestartet? Welche Maßnahmen habt ihr in dem Zuge außerdem umgesetzt?
Ja, Cloud-Vorhaben. Also wie gesagt, Cloud-Systeme haben wir schon eine ganze Weile. 2016, 17 haben wir eine Handvoll Systeme bereits mit S4 on-premise eingeführt. Dieser wirkliche Cloud-ERP-Ansatz mit der Public Cloud vom S4HANA ist letztes Jahr im April, also am 9. April 2024, um ganz genau zu starten, mit dem Kickoff zusammen mit einem Partner. Und unser Ziel dabei war eine kleine Niederlassung, indem wir eigentlich vom Prozessschnitt her doch eine große Breite abbilden können. Das heißt, klassisch kennt man es ja, ja gut, ich mache Sales und ich mache Service in der Public Cloud, dafür reicht's, aber Produktion und Co. muss ich doch in einem On-Premise- oder Private Cloud-System machen, weil das funktioniert dort nicht. Genau das wollten wir nicht. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das herauszuprobieren, um da auch so ein bisschen mit den Mythen aufzuräumen und haben in den USA einen Standort gehabt oder haben einen, wo wir klassisch Sales und Service haben, aber auch Teile Produktion, Qualitätsmanagement, alle Logistik, alles, was so dazugehört. Und unser Ansatz war und ist dort, quasi auch gleichzeitig ein kleines Template aufzubauen, was wir für weitere Niederlassungen beispielsweise in Indien nutzen können. Und wir haben im Endeffekt, sind wir am 9. April gestartet und wir sind dann auch im selben Jahr am 1. November live gegangen mit dem System. Da war die komplette Grundimplementierung des Systems drin. Da war das Two-Tier-Szenario mit drin, wo wir Business-Partner replizieren, wo wir Equipments replizieren. Also diese ganze auch Stammdaten-Replikation bis hin zum Intercompany-Geschäft, was wir dort abgebildet haben. Und das haben wir in diesen paar Monaten doch ganz erfolgreich umgesetzt. Auch ein paar Subsysteme angebunden, wie eine Sales Cloud beispielsweise oder ein Conqueror oder SuccessFactors. Und jetzt sind wir letztes Jahr noch im Dezember gestartet mit Indien. Da haben wir ein neues Werk eröffnet, also Greenfield-Implementierung. Das läuft jetzt auch seit ein paar Wochen produktiv. Das haben wir in rund 4 Monaten implementiert und zeigt doch einfach, dass wir im Public Cloud natürlich wesentlich schneller unterwegs sind und auch entkoppelter vom Headquarter laufen können. Und so können wir auch ganz einfach diese Performance-Vorteile ausspielen. Genau, und jetzt Indien, wie gesagt, das Werk läuft jetzt seit ein paar Wochen. Die Sales-Niederlassung, wir haben zwei Geschäftseinheiten vor Ort. Die Sales- und Service-Niederlassung oder Gesellschaft wird jetzt zu Mitte Mai online gehen. Und dann, wie gesagt, starten wir zur Mitte 25 mit China auf einem eigenen System.
Das klingt ja alles recht sportlich innerhalb der kurzen Zeit, so viele Tochtergesellschaften live zu nehmen. Was bedeutet das denn praktisch für das Team an Aufwand? Also wie schafft man da den Rollout der Public Cloud, während gleichzeitig noch das On-Premises-System betreut werden muss? Und auch welche Skills braucht es dafür? Wie läuft das alles parallel? Was habt ihr intern gewuppt? Was habt ihr nach extern abgegeben?
Ja, spannende Frage, die interessanterweise sehr häufig gestellt wird. Ich habe in der Vergangenheit auch viel mich mit anderen Unternehmen ausgetauscht, die gesagt haben, hey, was macht ihr da? Wir planen Ähnliches. Können wir mal einen Erfahrungsaustausch machen? Und eine Frage, die eigentlich jedes Mal kam, wie macht ihr das mit dem Team, die heute S4 On-Premise betreuen? Sind die in der Lage, auch eine Public Cloud zu administrieren? Wie viel Aufwand ist das? Schafft man das? Brauche ich ein eigenes Team? Und im Endeffekt kann man sagen, ja, es ist ein und dasselbe Team, was das macht. Die Ähnlichkeiten, besonders auch was Customizing und so angeht, sind relativ identisch mit dem On-Premise-System. Die Logik dahinter ist faktisch identisch. Stammdaten, es ist sehr, sehr viel gleich. Und dann hast du natürlich ein gewisses Grundsetting an Skills, die du benötigst, die du aber auch im On-Premise-Stack benötigst, wie zum Beispiel eine Cloud-Platform-Integration etc. pp. Und mit dem Setting waren und sind wir in der Lage, eigentlich mit einem und demselben Team und das On-Premises-System zu betreuen und die Cloud, wobei dazu gesagt werden muss, das On-Premises-System an sich steht bei uns in meinem Hosting. Also wir betreiben die Technik nicht selber, sondern wir sind da auch wirklich eher so auf der Prozessseite unterwegs, Anpassungen vorzunehmen und weniger mit der Technik.
Mit Blick auf den Rollout der Cloud, was waren denn da für euch so die wichtigsten Erfolgsfaktoren und warum?
Ja, also etwas, was bei der initialen Einführung vom S4HANA On-Premises den Zeitraum doch etwas gedehnt hat, waren die vielen, vielen Diskussionen, die es gab, wie nun etwas abzubilden ist und die ganzen Mythen, die herrschten, warum etwas nicht möglich ist und was alles passieren könnte, wenn wir das nicht tun. Und denen haben wir hier so ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Also wir haben teilweise doch, trotz dass wir wussten, da gibt es eine gewisse Lücke, das hat ein gewisses Risiko, aber wir können das Risiko erstens überblicken und wir können zweitens, auch wenn es denn eintritt, entsprechend da agieren, ohne dass es zum Stillstand kommt, sind wir dieses Risiko eingegangen, ohne jetzt noch 100-mal drüber zu diskutieren. Das heißt, ein großer Punkt war einfach Praxis statt Theorie. Und ein Unterschied zu damals, den wir damals nicht hatten, aber jetzt, ist halt mit den Tools wie Signavio Process Insights, die wir einsetzen, haben wir einen relativ guten Überblick darüber, in welchen Prozessen findet eigentlich was statt und wer nutzt eigentlich was. Und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, er hat diesen Fall 100-mal im Jahr und deswegen muss das unbedingt sein und wir gucken dann da rein und sehen das, das ist aber nur einmal, dann ist diese Diskussion relativ zügig beendet. Und wenn man das alles so ein bisschen zusammennimmt, dann ist das wirklich eigentlich der größte Beschleuniger gewesen für uns, weil wir wissen mehr, über was wir reden, wir haben mehr Erfahrung, wir haben bessere Daten, aus denen wir ableiten können, was wirklich passiert. Und das verbunden auch mit dem Know-how, was wir uns über Jahre im S4 On-Premise aufgebaut haben, sind wir so in der Lage, relativ zügig auch die Public Cloud auszurollen. Zweiter Punkt ist das Architekturmanagement. Das ist natürlich, ja, komplexeres Thema. Fängt an bei, ja, ein Mitarbeiter hat 10 Benutzer in 20 Systemen. Und bei manchen habe ich komplett eigene Benutzerverwaltung, manches läuft zentral. Und da überhaupt erstmal das alles zu harmonisieren mit diesen ganzen Identity-Systemen der SAP, das alles zusammenzubringen, sauber an SuccessFactors anzubinden und damit dann noch wirklich durchgängig Benutzer in einem S4HANA Public Cloud zum Beispiel zu verwalten, ja. Das ist ein großes Thema natürlich, damit diese ganzen schönen Szenarien wie Mobility und SAP Mobile Start mit Krieg auf dein Handy, irgendwie der Nachricht, du musst den Task freigeben, egal wo er herkommt, musst dir keine Gedanken machen, aus welchem System, weil du hast es in einer Inbox drin, damit das sauber wirklich funktioniert. Und da ist dieses ganze Thema Cross-Architektur-Management, also fernab vom, auch vom ERP, ganz entscheidender Punkt. Und das machen wir teilweise mit LinaX, aber teilweise auch ganz, ganz klassisch oldschool mit PowerPoints und alles, was dazugehört und viel, viel Wissen und einzelnen Tools wie einem SAP for me auch. Also es sind viele, viele Dinge, die da zusammenspielen. Aber im Endeffekt Architekturmanagement, damit fängt es an. Also sich ein Zielbild zu entwickeln. Und da ist ja jetzt auch im Kontext Business Suite, kann man eigentlich sagen, jetzt wird das wieder so aktiv gepusht. Aber diesen Ansatz haben wir eigentlich ganz klar verfolgt auch jetzt. Und den treiben wir auch immer weiter, dass wir wirklich langfristig in eine rein Public-Cloud-basierte Lösungsumgebung kommen.
Bei jedem Projekt kommt man ja meistens nicht ganz um Herausforderungen drumherum. Welche Hürden hattet ihr denn? Womit wart ihr denn konfrontiert?
Ja, also zum einen war das Projekt in den USA rein online-basiert. Und dann hatten wir dort einen Standort, vielleicht einzelne Mitarbeiter, die in der Vergangenheit in anderen Unternehmen mal mit ECC gearbeitet haben, aber ansonsten mit SAP nicht viel am Hut hatten. So, und dann haben wir quasi das Enabling, wie man so schön sagt, der Mitarbeiter plus die Einführung plus das Headquarter, gerade wenn es in übergreifende Prozesse ging, das zusammenzubringen und das Ganze remote mit Zeitverschiebung war schon ein größeres Thema. Und wenn du dennoch den Eindruck hast, du erklärst dir gerade etwas, was eigentlich sehr viele Fragen hervorrufen müsste, es erzeugt aber keine Fragen, weißt du gut, okay, entweder ist das alles total klar und wir haben das super erklärt und es gibt keine Fragen mehr, oder die andere Seite konsumiert es jetzt erstmal und die Fragen kommen dann, wenn es produktiv geht. Und am Ende, ehrlicherweise, war es ein Misch daraus. Also der Aftercare war schon ganz entscheidend. Wir haben das in einer guten Zeit durchgezogen, sind gewisse Risiken eingegangen, die wir überblicken konnten und wussten aber auch, dass wir gerade in der Live-G-Phase danach, in dem Aftercare, ganz eng dran sein müssen, damit das nicht gleich am Anfang irgendwie eine falsche Biegung nimmt, weil jemand der Meinung ist, naja, ich habe das jetzt so verstanden, ich muss das so und so machen und wenn es erstmal eingerissen ist, kriegst du es nie wieder eingefangen. Deswegen war der Hypercare ganz entscheidend. Und das andere war so ein bisschen auch, klar, was geht technologisch, was geht nicht technologisch? Sei es nun angefangen bei Integration. Wir wollten eigentlich mit der Master Data Integration Orchestration der SAP starten, um Business Partner zu replizieren. Haben dann aber festgestellt, so Sachen wie so ein Value Mapping, also sprich, wir haben Kundenklassifikationen, die wir gecustomized haben im S4 On-Premise-System. Das geht aber nicht. Oder die lassen sich nicht, die Kundenklassifikationen im S4HANA Cloud Public Edition lassen sich aber nicht customizen. Heißt, du musst ein Mapping bauen. Das ist das sogenannte Value Mapping. Das geht mit einer Cloud Platform Integration, geht das. Aber nicht mit einer MDI, MDO. Das haben wir aber leider erst relativ spät festgestellt, sodass wir dann eigentlich 2 Wochen vor Go Live die komplette Integrationsstrecke umgebaut haben für dieses Thema. Da haben einige richtig Gas gegeben, aber hätte nicht sein müssen, wenn wir vorher die Transparenz auch wirklich gehabt hätte, was geht nicht. Und das ist auch ein anderes Thema. Dieses starke Netzwerk, sei es nun über die DSAG, sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen, sei es nun aber auch mit dem SAP-Produktmanagement, da zu schauen, wo sind wirklich die Grenzen gesetzt oder wo gibt es vielleicht auch irgendwelche Effekte, die man jetzt so gar nicht erwartet hätte. Das war sicherlich eine andere Herausforderung, gerade in dieser frühen Zeit der Public-Lösungen, in denen wir uns bewegen. Aber am Ende hat es alles gut funktioniert im Zusammenspiel.
Du hast es anfangs schon erwähnt, welche Tochtergesellschaften oder in welchen Tochtergesellschaften der Rollout jetzt schon stattgefunden hat und dass das Projekt weiterläuft. Was waren denn so die letzten großen Meilensteine? Wo steht ihr denn gerade und was ist das Ziel?
Ja, wo stehen wir gerade? Vom Prinzip her, wie eben schon erläutert, das S4HANA Cloud Public Edition ist jetzt erstmal soweit grundsätzlich eingeführt und wir haben ein Template, mit dem wir weitergehen in die Niederlassungen. Wir haben die USA jetzt produktiv seit einigen Monaten. Wir haben jetzt in Indien die Niederlassung draufgenommen und jetzt, wie gesagt, geht es mit der zweiten Niederlassung in Indien an den Start und danach China und Australien. Das ist aber alles rein ERP-Kern ja, fokussiert, also auf dem S/4HANA Cloud Public Edition. Was wir zusätzlich machen ist, wir führen einige Systeme abseits des Cores noch ein. Sei es nur eine CPQ-Anbindung für die Konfiguration von unseren Produkten, um das direkt mit dem S/4HANA Cloud zu verbinden. Weiterhin das ganze Thema Sales Cloud V2. Im Headquarter sind wir auf der Version 1, also dem C4C unterwegs. Wir haben uns jetzt entschieden, das Ganze so ein bisschen aufzutrennen. Und gerade im Kontext auch Grow, wo das ja sehr gepusht wurde, auch mit Managed Integration, werden wir das jetzt angehen, das Thema, dass wir auch in den Niederlassungen quasi uns komplett, wie das Wort Business Suite, diese Umgebung aufbauen können und können dann sukzessive auch das Headquarter umziehen. Das wird jetzt so auch sukzessive in einzelnen Schritten passieren, dass wir jetzt in den Auslandsniederlassungen, die etwas kleiner sind, die Erfahrungen sammeln, auch abseits des Kerns mit ein paar Produkten und dann sinnvoll und schrittweise dahin umziehen. Und dann, ja, ich weiß nicht wann, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht dauert es auch länger, werden wir irgendwann den Schritt angehen und auch unser S4-On-Premise-System ablösen und in die Cloud bringen. Aber dafür haben wir noch viele, viele kleine Randprojekte, denn wir nutzen noch einige Komponenten, die heute im ERP-Kern vorhanden sind, die eigentlich auch inzwischen schon auf der BTP laufen, ist das Thema Variantenkonfiguration, wo wir jetzt den Advanced Variantenkonfigurator prüfen. Sei es nun in dem ganzen Thema PLM, wo wir mit IPD überlegen, was zu machen in die Richtung, bis hin zu so ganz grundlegenden Themen wie Archivserver, Archiv für eine Public Cloud. Ja, das klingt vielleicht jetzt nicht sonderlich spannend, aber das ist in der Cloud, muss man sich da doch schon so ein paar Gedanken drüber machen. Und das sind, sage ich mal, die Meilensteine, die wir teils erreicht haben, aber auch das, was noch vor uns liegt.
Allein der erste Livegang der Public Cloud in den USA in knapp einem halben Jahr durchzuziehen, ist ja schon beachtlich. Worauf bist du denn besonders stolz, rückblickend?
Ach, besonders stolz. Also am Ende muss man sagen, bei aller schöner Technik, muss man einfach sagen, das Team hat da natürlich eine super Arbeit geleistet. Das war teilweise, es gab Situationen, die waren jetzt nicht immer sonderlich motivierend, gerade wenn es irgendwie ein bisschen unklarer wurde, sei es nun, ja, eigentlich sollte es doch gehen, aber irgendwie geht es doch nicht ganz so, sei es nun, es hat sich vielleicht mal die eine oder andere Diskussion intern etwas hochgeschaukelt, warum jetzt etwas nötig ist und warum aus anderer Sicht das doch nicht so nötig ist, ja, und dann schaukelt sich das so vielleicht manchmal ein bisschen hoch, wie man das halt so kennt. Aber am Ende muss man sagen, trotz des straffen Zeitplans und aus der On-Premise-Einführung haben wir eine gewisse Last mit uns zu tragen, haben wir dreimal verschoben und so war die, ja, schon ein gewisses Fragezeichen dran, jetzt in 6 Monaten, ob das wohl funktioniert. Und der normale Business-User unterscheidet jetzt nicht zwischen S/4HANA Cloud, Public oder Private Edition, sondern da steht SAP dran und das muss ein und dasselbe sein. Und beim letzten Mal haben sie, keine Ahnung, 3 Jahre gebraucht und jetzt sagen sie 6 Monate, ob das wohl funktioniert. Also ob das wohl funktioniert, das war eher weniger eine Fragestellung, es war eher häufig eine Meinung, dass es eh nicht funktioniert. Und von daher ist das eigentlich so der größte Erfolg auch, ne? dass wir das auch geschafft haben, ohne da jetzt ein System abzuliefern, was hinten und vorne nicht funktioniert. Also das eine ist etwas hinzustellen, das andere ist aber auch, dass es vernünftig funktioniert. Und gerade, dass wir jetzt auch mit den nächsten Rollouts weitermachen können, zeigt ja auch, dass es funktioniert. Wenn auch gleich man ganz klar sagen kann, wir arbeiten nach wie vor dran, wir haben da nach wie vor Optimierungen dran. Das wäre gelogen zu sagen, wir haben es da hingestellt und dann ist das komplett fertig. Ne? Also für uns war wirklich der Fokus, was brauchen wir wirklich zum Projektstart und was können wir denn sukzessive danach weiter ausbauen, was jetzt nicht unbedingt in Phase 1 notwendig ist. Da muss man schon wirklich ein bisschen gucken, was ist jetzt Go-Live-kritisch und was nicht.
Und wie fällt dein finales Resümee aus? Wann und für wen lohnt sich so ein Tutier-Szenario, was würdest du sagen, und in welchen Fällen stößt man damit an seine Grenzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, so ein Two-Tier-Szenario grundsätzlich kann unterschiedliche Ziele verfolgen. Sei es nun zum einen Komplexitätsreduzierung, zu sagen, ich entzerre das Ganze ein bisschen, was natürlich auch immer irgendwann so einen gewissen Kipppunkt hat, weil ich, wenn ich zu sehr entzerre und zu viel einzelne ERP-Systeme einsetze, muss ich das Ganze natürlich irgendwie verwalten. Das heißt, es gibt immer so einen gesunden Punkt, bis wohin ich das Ganze treiben kann. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, Komplexitätsreduzierung in gewissen Teilen. Dann gerade auch das ganze Thema, und das ist ja auch immer so eine Diskussion, wie viel Innovation aus dem großen S4 nutzen wir eigentlich? Das war ja auch schon beim On-Premises-System so der Punkt. Und häufig, gerade bei größeren Gesellschaften, ist das ja nicht so einfach, das wirklich Ende zu Ende umzusetzen. Und da haben wir natürlich mit dem Tier-Szenario eine Möglichkeit, so ein S4HANA Public Cloud in die Niederlassung zu bringen und können nochmal diese ganzen neuen Dinge ausprobieren. Also eine Solution Order einzusetzen, eine Service Order, das Ganze vernünftig vielleicht auch mit einer Service Cloud zu integrieren, was ich vielleicht mal nicht so out of the box im Headquarter machen kann, aber dafür vielleicht in die Niederlassung. Also auch einfach da Erfahrungen sammeln, dran wachsen. Und der dritte Punkt verbindet sich damit so ein bisschen. Wir wissen, der Move geht immer weiter in Richtung Cloud. Ja, sehr, sehr heterogene Landschaften zum Teil aus der Vergangenheit heraus bedingt. Und wir können so natürlich auch parallel wunderbar auch eine neue Landschaft aufbauen mit vielleicht auch Gesellschaften, die dafür erstmal besser prädestiniert sind und können langfristig auch den Rest dorthin umziehen. Also das kann auch so ein bisschen Brückentechnologie sein, um es mal so zu umschreiben, um jetzt den Shift zu schaffen zwischen, wir sind on-premise unterwegs oder auch irgendwie mit anderen Lösungen und wir wollen jetzt den Weg in die, wie man es jetzt wieder so schön nennt, Business Suite schaffen.
Worauf sollten denn Anwender achten, die den gleichen Weg wie ihr gehen wollt? Was hast du denn für Tipps für die?
Ja, für uns, würde ich mal sagen, war es ein ganz entscheidender Punkt, know your company. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil in so Projekten kommst du immer sehr schön in Diskussionen rein, was alles notwendig ist. Und wenn du dann, sage ich mal, als implementierende Abteilung, häufig die IT-Abteilung dort stehst und kannst eigentlich nur blind befolgen, was dort vielleicht genannt wird, weil du selber kein eigenes Bild dazu hast, dann endet es häufig darin, dass du dich in komplexen technischen Lösungen verrennst. Und gerade in einer Cloud, die hochgradig von Standardisierung lebt, ist das natürlich häufig ein K.O.-Kriterium. Deswegen ist es sehr, sehr hilfreich zu wissen, was in seinen Prozessen stattfindet, was wird wirklich genutzt. Ich glaube, es gibt genug Zitate, die davon reden, wie viel Extensions und Modifikationen, die mal für ein ERP-System entwickelt wurden, wie viel davon wirklich noch genutzt werden, und wie viele davon einfach nur durchgezogen werden, weil sie da sind und niemand sagt, ich brauche sie nicht mehr. Also damit sich wirklich auseinanderzusetzen, und das ist jetzt ehrlicherweise auch Cloud-ERP unabhängig, das ist immer sinnvoll. Der zweite Punkt ist natürlich auch so ein bisschen zu schauen, und das war bei uns auch ein Thema, wenn wir aus dem Headquarter beispielsweise Support für die Niederlassungen leisten wollen. Da war natürlich gleich ein großer Punkt, das ist ja jetzt Public Cloud, und am Anfang war es so ein bisschen, konnte es keiner so richtig einordnen. Die dachten, das ist ein komplett anderes System, sieht anders aus und alles, was dazugehört. Und dann sind wir ja gar nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu supporten, wenn er mal anruft und sagt, ich habe das und das Problem. Und dann können wir ja gar nicht sagen, klick mal da ein, klick mal da ein, klick mal da ein, sondern wir wissen, wir kennen das ja nicht. Und erstmal rein vom System her ist das nicht so. Das ist sehr identisch. Aber sehr wohl gibt es, wie eben auch schon angesprochen, im S4, vielleicht läuft man auf klassischen Kundenauftrag, in der Public Cloud auf eine Solution Order, eine Service Order und diese ganzen Sachen. Es macht also, lange Rede, kurzer Sinn, es macht durchaus Sinn, gewisse Sachen zu harmonisieren, die als Innovation in eine Public Cloud reingekommen sind, die da vielleicht auch per se per Standard drin sind und gar nicht umgehbar sind, diese Lösungen sich auch ernsthaft im S4 On-Premises anzuschauen, weil viele davon sind auch verfügbar oder auch S4HANA Service. Das ist auch bei uns passiert, dass wir gesagt haben, wir lösen CS ab, machen S4HANA Service, damit wir es auf beiden Seiten gleich haben und somit auch im Two-Tier die Prozesse besser verbinden können. Also das wären so drei Hauptpunkte, würde ich mal sagen.
Danke, damit sind wir jetzt auch am Ende angelangt. Vielen Dank, Thomas, für die ehrlichen und spannenden Einblicke. Deine Erfahrungen sind wertvoll und sicherlich besonders hilfreich für all die Anwender, die vor einer ähnlichen Situation stehen wie ihr zum Projektstart. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nun mehr Berichte aus der Praxis lesen, hören oder sehen wollt, dann schaut unbedingt auf impulsant-dsag.de vorbei und abonniert unseren Podcast. So verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut.
Das war wieder eine Folge Digital gesagt, der Podcast der DSAG.
Schön, dass du dabei warst. Empfehle uns gerne weiter. Wir sagen Tschüss und bis bald.